Herzlich willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas.
Der Latecast.
Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Latecasts. Und
hey,
wir haben euch mitzuteilen, dass wir ab sofort ein Bahnbeobachter-Podcast werden.
Warte, was?
Ja.
Warte mal, ich habe das noch nicht mit meinem Agenten geklärt.
Ja, und ungefähr genauso lustig sind die meisten 1. April-Scherze.
Ah, oh ja, heute ist ein schlimmer Tag.
Ein heute dunkler ist ein schlimmer Tag.
Weil ironischerweise ist draußen gerade echt ganz ziemlich dunkel geworden. Weil ich hab heute den ganzen Tag schon, vergesse ich immer wieder, dass der 1. April ist.
Mhm.
Und sehe dann wieder irgendwelche Scherze und komme nicht mit.
Ja, das kenne ich wohl aus. Aber dieses Jahr war ich prepared. Ich habe mir gestern schon gedacht, ach, morgen kommen die ganzen Leute wieder, die sonst zum Lachen in den Keller gehen und machen so, es ist das Gegenteil von was es sonst wäre und deswegen voll witzig oder nicht. Und ich stelle mir da immer so vor, wie sie sich so keck fühlen und dann wie dieser eine aus Austin Powers da diesen kleinen Finger so an den Mund halten und so, I trolled you. Und so sich super lustig fühlen und das ist absolut unnötig. Keiner braucht diesen Tag. Bitte hört auf damit. Danke. Ciao.
Ach, ich bin zwiegespalten. Ich meine, ich stimme ja zu voll und ganz. Es gibt einige ziemlich dumme Scherze und die einfach so low effort sind. Ganz speziell sind manche Firmen, die halt diesen mega Boomer-Humor haben, der einfach, das ist fast so schlimm. Hab ich da letztes Mal schon abgerantet?
Gerantet?
Über die ganzen GIFs, die die werten Adobe-Kollegen, also nicht Kollegen, sondern Adobe-Mitarbeiter teilen. Nein?
Nee.
Das sind auch im Generellen, wenn du immer so Promotional-Videos von irgendwelchen Chat-Tools siehst, wie irgendwie Microsoft Teams oder Slack oder sonst irgendwas und bla, und dann kommen sie so her und sagen so am Ende ihrer Demo so, hey, spice it up, make it a little bit more fun. Und zeigen dann, dass sie GIF-Funktionalität in ihrem Arbeitschat haben. Ja? Die Tools machen das immer so gern. Tools zeigen dann immer gern, wenn sie irgendwelche Kommunikationstools sind, zeigen sie am Ende immer gern, hey, du kannst auch GIFs einfügen also, und richtig so lustig, hey, das zu zelebrieren. Mhm. Haha. Und ich weiß nicht, was sie machen, weil im Großen und Ganzen verwenden sie genau wie Discord oder auch alle anderen Chat-Applikationen das gleiche Plugin oder Tool, wie auch immer, Service Provider für GIFs, nämlich die meisten, glaube ich, nutzen Tenor oder so ähnlich. Gibt es ja eh nur so zwei, drei.
Kifi.
Ja, und die haben aber immer dieses Geschick, diese richtig schlechten, unglaublich unlustigen GIFs herzunehmen, wo die siehst denkst so, nee.
Ja, das ist so, wie wenn so die, wovon ich Gott sei Dank verschont geblieben bin, wenn so Leute mit Familiengruppen, wo so, weiß ich nicht, die Tante 5. Grades auch noch drin ist und so.
Oh.
Und dann fangen die an, zu so Weihnachten oder jetzt eben aktuell Ostern oder so, so lustige, aber happy-mäßige Bildchen rumzuschicken. So die sie, und inzwischen sind sie ja immer exposed, ja. Weil dann da auch bei WhatsApp mittlerweile steht, häufig weitergeleitet.
Oh, echt?
Ja, also wenn irgendwas in Gruppen geschickt wird, was ganz viele schon weitergeleitet und er halt einfach nur einer ist, haha, das teile ich jetzt nochmal mit denen, die kennen das bestimmt noch nicht, haha. Oh. Und dann steht er häufig weitergeleitet.
Oh dang, wusste ja. Ich gar nicht. Ich habe in letzter Zeit oder schon seit langem keine mehr solche bekommen, deswegen ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich, glaube ich, irgendwie Bilder zur Freude oder so ähnlich.
Es gibt noch Facebook-Gruppen, ja?
Es gibt noch, ja. Und die macht lauter solche Bilder. Ich habe einen Kumpel von mir, war da mal drin oder ist, glaube ich, immer noch und hat mir die dann immer geschickt. Und die sind so, die haben diesen komischen Kitsch-Charme, nennen wir es mal Charme.
Also Gartenzwerg-Besitzer.
Ja. Und so richtig schlechten Glitzer irgendwie drüber und dann so Comic Sans Font mit Umrandung.
Ach,
solche schlimm. Sind das, solche, das ist so uff.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall so auf ungefähr dem Niveau in GIF-Form bewegen sich diese ganzen Corporate-Chats und unter anderem, wie ich feststellen musste, auch einige Adobe-Mitarbeiter, weil ich folge ja ein paar von ein paar der Programme, die ich eben verwende. Und da sehe ich dann hin und wieder immer, wie sie sich gegenseitig irgendwie bejubeln, wenn irgendwas geklappt hat oder irgendwas ist. Oh. Jedes Mal denke ich mir wieder, nein. Nein, ihr saugt dem Medium GIF die letzte Freude aus.
Weißt du, apropos GIFs, ich finde es ja immer noch, wir haben jetzt letztens nochmal, tatsächlich ist mir aufgefallen, weil der letzte Film sogar vor 10 Jahren rausgekommen ist, aber das war jetzt purer Zufall, wir haben jetzt nochmal einen Harry Potter Marathon gemacht, so über mehrere Abende verteilt, und mir ist nochmal aufgefallen, dass im Prinzip ja die ersten Harry Potter Filme, die ja, wann sind die erschienen, Ende der 90er, glaube ich, im Prinzip die GIFs vorhergesagt haben. Weil ja, sind ja diese Zeitungen mit denen und so, die Bilder da alle so sich die ganze Zeit wiederholen, die Fotos in den Zeitungen. Das ist einfach, ja, crazy fand ich das.
Tatsache eigentlich, ja, hast recht. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja. oh Mann. Genau, wir haben viele Themen. Wir haben, den sparen wir uns fürs Ende auf natürlich, den angeteaserten Blade Runner 2049 Debattentalk.
Oh ja,
Wir haben Sachen, über die ich noch sprechen wollte, wie beispielsweise den Bethesda Xbox Deal, der jetzt final über die Bühne gegangen ist vor geraumer Zeit. Eine Y-Kollektiv-Doku, die extreme Shitstorms ausgelöst hat. Ja. Und noch diverse andere Sachen, wie beispielsweise, dass mir aufgefallen ist, dass die EU sneaky trotzdem die Upload-Filter jetzt, ja, nicht ganz so schlimm wie am Anfang, aber trotzdem immer noch jetzt verabschiedet hat und sie jetzt in nationales Recht in jedem EU-Mitgliedstaat umgewandelt werden und ja, sich bald einiges ändern könnte, aber nicht muss. Es ist schlimm. Ja.
Hab ich gar nicht mitbekommen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die jetzt das demnächst das erste Mal im Bundestag diskutieren und so und halt, ja, es, also was ich mir in der Nutshell gedacht habe, weswegen ich das auch nochmal sagen wollte, war folgendes, zwei Dinge. Erstens, ja, die EU ist ja generell eine sehr, 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 sehr gute Sache, aber, und deswegen ist es auch schlimm, dass UK ausgestiegen ist aus dem ganzen Ding, wegen frustrierten alten und mittelalten Menschen, die abgestimmt haben. aber jetzt denken sich da bestimmt die jungen Leute, ha! Wegen dieser einen Sache zumindest. Ja, so viele Nachteile, aber auch. Ha, und wegen AstraZeneca. Genau, aber das andere war, dass ja vor einigen Jahren, ja, wir wissen noch in den Dark Ages, als es ja so war, dass wenn in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk jemand irgendwas Illegales gemacht hat, dann hat der das WLAN-Netzwerk gestellt hat, dafür gehaftet. Deswegen es nie öffentliche WLAN-Netzwerke in Deutschland gab, weil es einfach zu risikoreich war und extrem dumm. Ja. So, dann haben sie irgendwann erkannt, ah, das ist echt eine dumme Regel. Wieso sollte nicht der haften, der das auch wirklich macht? Und haben das geändert. Seitdem, jeder hat eigentlich ein öffentliches WLAN-Netzwerk überall, weil, ne, jetzt ist es halt einfach ganz normal. So. Jetzt haben sie sich bei diesen Upload-Filtern und so allerdings wiederum gedacht, ja, also wenn jetzt auf die Plattform was hochgeladen wird, was urheberrechtlich geschützt ist und der Urheber verklagt, dann haftet die Plattform. Das klingt sinnvoll, weil die Plattform dann logischerweise sagt, nee, dann shutten wir alles down, was irgendwie sein könnte, wo wir verklagt werden könnten.
Ja.
So, ne, logischerweise. Und das ist die Situation, die wir haben können, dass die einfach dann halt sagen, ja, das könnte interpretiert werden nach diesem Gesetz als, ne, die könnten uns auf der Basis verklagen, lieber mal direkt erstmal weg und dann musst du wieder ewig rumklagen. Und wir wissen ja, wie toll das Content-ID-System von YouTube zum Beispiel funktioniert. Ja. Da musst du da eine Woche warten und Einspruch einheben und ewig und so, bla bla, wenn du halt quasi Pech hast und das System das falsch erkannt hat. Ne? Auch. Ja, weil es ja auch nicht perfekt funktionieren wird, das ist ja auch noch ein Problem. deswegen fragt man sich, wer ist auf diese grandiose Idee gekommen, dass die Unternehmen dafür haften sollen?
So. Es ist, glaube ich, mal wieder so ein typisches Unverständnis von, wie Dinge funktionieren, gemixt mit höchstwahrscheinlich irgendwelcher Lobbyarbeit von irgendwelchen Unternehmen, die daran interessiert sind. Ich meine, ich denke höchstwahrscheinlich im Großen und Ganzen, die großen Plattformen wird es eh nicht so hart treffen, weil die wahrscheinlich genug Anwaltpower haben, um da einfach durchzupowern.
Ja, ja,
kann aber vorstellen, dass es dann halt so kleinere sind Plattformen.
Sind ja die kleinen Creator auf den Plattformen.
Die natürlich auch, ja.
Weil wenn du jetzt Logan Paul bist, beispielsweise, auch oder irgendein großer YouTuber, dann hast du theoretisch ja auch eher noch Anwaltpower im Hintergrund, um gegen solche Sachen vorzugehen. Aber wenn du jetzt jemand bist, der einfach self-erklärt Business macht oder noch nicht mal quasi Fullzeit, sondern halt nur als Nebenverdienst das macht oder so, dann hast du ja nicht das Geld, um dir mal eben Anwalt für jeden Scheiß, der da in jedem zweiten Video dann weggestrikt wird oder nicht mal hoch, also richtig veröffentlicht werden darf und so, weil das ist ja total dumm. Und die Regeln sind dann auch noch, also sehr fragwürdig zum Teil. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, ha, alles schlecht, alles doof, weil der grundlegende Gedanke, vielleicht mal ein bisschen mehr zu enforcen, dass Leute auf Urheberrecht im Internet achten, ist ja nicht verkehrt. Ja?
Ja.
Es hat ja auch viele Vorteile. Aber die Umsetzung ist halt wieder absolut problematisch, weil du Texte oftmals auch nur noch, also es geht ja nicht nur um YouTube und so, um Videos, sondern auch Texte zum Beispiel, nur noch dann bis zu 160 Zeichen. Das heißt, du darfst theoretisch dann nicht mal einen Tweet richtig, ne?
Ah.
Das ist extrem dumm, zum Beispiel. Ja.
ha.
Ja, so. Also in meiner wissenschaftlichen Hausarbeit, da darf ich so viel zitieren, wie ich will. Ich muss es nur richtig markieren. Ja, wieso darf ich das denn dann im Netz nicht? So ungefähr, ne? Gut, man sollte natürlich jetzt nicht eine halbe Seite immer zitieren und so, aber ich darf auch mehr als 160 Zeichen da mal reinballern, ne? Muss man da natürlich schön, ne, freistellen, ne, mit einrücken und so, ne, wenn das über so 3 oder 4 Zeilen ist, ne, zack. Aber, ja, also es ist ja total bescheuert. Aber gut.
Ja.
Jetzt ist halt wirklich die Frage, was in Deutschland dann wirklich damit gemacht wird.
Ja, ich frage mich ja halt vor allem mit der Umsetzbarkeit.
Ja, die haben sich auch wieder gedacht, gut, also wir entscheiden und besprechen das dann alles bis zum 31. Mai und ab 1. Juni gilt das dann. Das heißt, ab 1. Juni muss YouTube das dann umsetzen. So exakt gar keine Zeit, um irgendwas einzustellen, zu machen, zu gucken, wie man das machen könnte, mal zu überprüfen. Nö, einfach so direkt, zack, hier, eat it. Das ist auch wieder so extrem dumm. Also da sitzen irgendwelche ganz schlimmen Menschen, die, wie du schon sagtest, A, keine Ahnung offensichtlich vom Internet haben und B, wahrscheinlich Geld irgendwo im Spiel haben oder Finger in den Taschen von irgendwelchen Leuten. Das ist auf jeden Fall ziemlich dumm. Und das Traurige ist halt, dass ja damals riesige Demos dazu waren und jetzt halt gar nichts. So, aber gut.
Ja, also, ne, aktuell ist der Fokus eher woanders. Pandemie und alles.
Sneaky EU.
Ja, gut ausgenutzt. Goddammit.
Wenn wir demnächst keinen Podcast mehr machen dürfen, weil wir uns so ähnlich anhören wie ein anderer Prominenter zum Beispiel, und weil er dann immer direkt weggestrikt wird, dann, ne, sehen wir uns dann.
Ja.
Vor Gericht.
Wir tauchen unter dann ins Dark Web.
Ja, genau. ja, eigentlich wollte ich das gar nicht so breit diskutieren, nur nochmal vor Augen führen und so. Und man kann ja, glaube ich, theoretisch auch momentan, weil ja auch dieses Jahr Bundestagswahlen sind und so, kann man dann nochmal Abgeordnete kontaktieren, ne? Ganz lieb und freundlich sagen so, hey, das ist vielleicht nicht so schlau. Please change it. So, was ich ja auch gedacht habe. Man muss ja sagen, der Vorteil an einem System ist ja, wie wir es haben, dass selbst wenn das jetzt erstmal umgesetzt wird, in 2 Jahren, wenn sie festgestellt haben, dass es extrem dumm ist, können sie es auch wieder ändern.
Ja.
Also es ist nicht so, dass das dann der neue erste Artikel im Grundgesetz ist, der niemals geändert werden kann.
So. Wäre auch schlimm, ja.
Genau.
Ja, ich würde höchstwahrscheinlich eh nicht so lange bestehen. Mal sehen, wie es das Ganze sich ausspielt. Aber ich denke, das hat nicht eh YouTube und die ganzen Großkonzerne da groß gegen gewettert?
Ja, natürlich. Weil das für sie ja auch mega schlecht ist eigentlich.
Ja.
Aber,
ja. Es ist ja halt, somit denke ich, dass sich da, glaube ich, nicht so schnell so viel ändern wird wahrscheinlich.
Es ist halt auch immer die Frage, genau das ist ja jetzt der positive Punkt daran, ob jetzt, das ist ja, es gibt ja jetzt auch schon viele Videos, die eigentlich auch nach aktuell geltendem Recht nicht erlaubt wären, beispielsweise, wo aber der der Urheber sagt, ja, das ist eigentlich positiv für mich. So das Gegenteil von dieser ganzen Jerusalemer oder wie das Lied noch in meiner Challenge, was Warner Music da gemacht hat, so das Gegenteil davon halt, dass die sagen, ja, das hilft meiner Marke eigentlich und so, ich bin im Gespräch und bla und bla und bla. Mir doch egal. So, da soll dieser YouTuber mit 5000 Abonnenten da mal gerne das machen, das ist, ne, so. Dass die den Wert da drin erkennen und es dann nicht machen, also
da gibt es ja schon einige. Es erinnert mich auch übrigens, hat nicht YouTube neulich ein neues Feature eingeführt, dass du schon Content Strikes direkt beim Upload siehst?
Weiß ich nicht.
Das hängt eventuell damit zusammen wahrscheinlich.
Ja, kann gut sein. Gut. Ja, dann apropos YouTube. Es gab vor einer Weile schon eine, und da habe ich mich letztens nochmal unglaublich drüber aufgeregt. So, es gab eine Y-Kollektiv-Doku und Y-Kollektiv, wer es nicht kennt, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, einer dieser Funk-Kanäle, Funk, ne, von ZDF, ARD, ne, junge Medien, bla bla bla, auf YouTube ganz viele Kanäle und so. Dazu gehört auch Steuerung F und ganz viele Sachen. Die machen halt immer so Reportagen, Mini-Dokus, wo ein kleines Team, maximal 2-3 Leute, glaube ich, und hauptsächlich eine Hauptverantwortliche oder ein Hauptverantwortlicher, dann da irgendwas recherchieren und so und Interviews machen gegebenenfalls und das dann in so ein reportagemäßiges Video verwandeln. So.
Ja.
Und da gab es auch schon ganz vieles. Was mich immer noch am meisten beeindruckt hat, ist, als sie auf einem der Sea-Watch-Schiffe unterwegs waren, wirklich lange und das alles begleitet haben und das war total krass. Und das ist dann auch gesellschaftlich relevant und so weiter und so fort. So, jetzt sprich, sowohl Y-Kollektiv als auch Steuerung F und so alle, die haben auch schon viele Sachen gemacht, die so einfach so, ja, sind, haben aber auch schon einige sehr gute Sachen gemacht. Jetzt sind sie aber in ziemlich große Fettnäpfchen getreten. Und zwar hat eine vom Y-Kollektiv eine Doku gemacht über Twitch. Erstmal ganz grob. So, ihre Herangehensweise, und da komme ich dann auch später nochmal drauf zurück, war der Fragestellung aber nicht nachzugehen, was ist Twitch oder so, ne, sondern so von wegen den Boomern erklären, was diese ominösen Livestreams eigentlich sind, sondern eher quasi zu gucken, was Twitch mit manchen Streamern vielleicht auch macht, so wenn das ganze Leben digital stattfindet und die andauernd so 8-Stunden-Streams machen und so weiter oder 12 Stunden, weiß ich nicht, ne, so. Also, wie extrem das werden kann. Dann hat sie sich so 2 deutsche StreamerInnen rausgesucht und die dann interviewt und so weiter und so fort. So. Das Problem an dieser Doku war dann letzten Endes, dass es so rüberkam, als, weiß ich nicht, also es ging ja dann auch um Online-Sucht und so, als wäre es einfach ganz schlecht recherchiert und journalistisch einfach absolut, weiß ich nicht, schlecht gemacht. Einfach, muss man mal so sagen. Und dass dann halt viele Interviews so komisch, also geschnitten wurden und dargestellt wurden und so weiter, fand ich. Und so, das, was mich dann wirklich, und das hat auch mega viele Dislikes, haben die Bewertungen, ne, man kennt das, Kommentare ausgestellt, so wie das dann halt solche Kanäle gerne mal machen. Und es hat natürlich auch generell, so war es so, dass halt Twitch und die Twitch-Community sich sehr unverstanden gefühlt hat. ne, zum Beispiel. Und so, aber ja. Was jetzt, ich habe die ganze überlegt, was waren denn nochmal so Beispiele? Ich hatte mir das halt in meine Podcast-Notizen hier geschrieben, weil ich mich da so drüber aufgeregt hatte, aber es ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her. Da waren dann auch, hat die von der einen Streamerin, die da interviewt hat und so, auch quasi Leute über dem Discord gehabt in der, und dann waren die alle mit Webcam im Discord und haben die quasi so ein Interview mit der Community auch gemacht, also so sechs Leute oder so davon. So, und dann hat sie halt so im Off-Text quasi dann nochmal so gesagt, ja, ne, und so, viele bestimmt auch aus Einsamkeit und so weiter, so, ne, dass die da sich da so in so eine Community reinsteigern, quasi so ein bisschen, ne, dass die halt dann direkt nicht zu verstehen schien, dass Leute vielleicht auch einfach machen, weil die das nice finden und weil die das besser finden, als Tennis spielen zu gehen, ne, und so, da, sowas schwingt er dann immer direkt mit. Und das, was ja, dann ja, wirklich ja. Das Schlimme war, war dann im Nachhinein,
hat sie keine echten Hobbys.
Ja, und so, halt, weil sie auch so gesagt hat, mehrmals, und das muss man halt auch sagen, sie klingt immer so generell halt, weiß ich nicht, dass man ihr, glaube ich, leicht unterstellt, dass sie das negativ meint, auch wenn das nicht so ist. Ja, das ist, ja. Ne, ist jetzt auch einfach mal so dahingestellt. Dass sie dann so meinte, ja, also ich verstehe gar nicht, wie man sich sowas angucken mag, warum man sich sowas anguckt und so. Das ist ja dann auch schon so ein Trigger für ganz viele Leute, die Twitch-Fans sind und so. Ne? Und wenn dann so eine Doku kommt, die sie quasi auch in gewisser Weise repräsentieren soll oder wo die Leute erwarten, dass sie das, ne, und so weiter, dann ist das ja ganz schnell ganz schlimm. So, das Schlimme war jetzt, dass sie dann, die haben auch so einen Zweitkanal, wo die dann so FAQs und so hochladen, ne? Und dann haben sie dazu auch eins gemacht und dann, ja, ich habe ja auch das ganze Feedback gesehen und ist dann da in so einen total unglücklichen Rechtfertigungsmodus gegangen.
Oh nein, nein,
und so.
Nein.
Und von wegen, ja, das war doch gar nicht das Thema, es ging gar nicht um Twitch, es ging um dieses Online-Sucht, bla bla bla. Aber wie sie es dann da in diesem Video erklärt hat, war das dann wieder so, fand ich, sehr unglücklich, weil das so wirkte, ja, also eigentlich habe ich ja nichts falsch gemacht, ihr habt das nur nicht verstanden. Ne, so. Und das ist ja, ja. Dann, das war das, was mich auch getriggert hat.
Der Super-Gau dann immer bei sowas.
So, nee,
ich hab's richtig rund.
Ich hab ja gar nichts falsch gemacht und so, ne? Bla bla, das war doch alles, also, ne? Und so. Obwohl der da, da habe ich auch vom Streamer Hauke, der zum Beispiel die Pen and Papers bei Rocket Beans früher aufgeleitet hat und so, der inzwischen auch auf Twitch unterwegs ist, oft, der hat sich das auch nochmal analysiert und der hat wirklich nochmal ganz gut offengelegt, ich weiß gar nicht, ob man sich das irgendwo angucken kann noch, wo sie denn, warum sie denn das nicht, oder warum sie Sachen rausgeschnitten hat, die eigentlich wichtig gewesen wäre, damit der die richtige journalistische Anspruch erhalten geblieben wäre und so weiter. Es war schlimm, auf jeden Fall. Das, ja. Ja, die Doku kann man sich noch angucken, dann weiß, denke ich mal, jeder, was ich meine, der sich so ein bisschen damit auskennt. Das ist schon, war ein bisschen schäbig einfach, fand ich, aber gut.
Ja, keine Ahnung, ich finde, es gibt immer wieder bei diesen kleinen öffentlichen Channels immer wieder so ein paar Videos, wo sie sich immer wieder mal blamieren. Habe ich neulich erst irgendeins gesehen, wo sie dann auch in den Kommentaren, wo großartig abgegangen wurde. Und ja, keine Ahnung, ich denke, das ist ja in gewisser Weise, es ist ja auch so ein bisschen der Plan dieser Channels, wenn man so möchte, ist ja so ein Incubator, wenn du so möchtest, wo sie halt neue Leute ranziehen und vielleicht neue Formate, die es dann irgendwann vielleicht hochschaffen ins große Fernsehen.
Nee, das glaube ich eigentlich nicht.
Weißt du nicht?
Nee, also bei Funk war es ja eigentlich, ist es ja eigentlich von vornherein so gewesen, dass sie extra Leute ranholen, die Online-Content machen. Und Funk finanziert ja zum Beispiel auch Game 2. Das läuft ja auch nirgendwo außer auf Rocket Beans TV und dem Game 2 YouTube-Channel. So. Ja. Also das ist schon das Ziel von Funk, Online-Content zu machen mit öffentlich-rechtlichen Geldern. So.
Ich meine, schon, aber normalerweise, ich kenne es von den anderen Fernsehsendern, die sie oftmals haben. Gut, ich schaue jetzt auch nicht so oft fern, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, dass sie auf diesen kleineren, fresheren gerne halt mal irgendwelche Formate irgendwie ausprobieren, so rumexperimentieren und bla. Und dann sich davon dann für die Großen eine Scheibe abschneiden, wenn es gut funktioniert.
Ja, aber was ist denn das Format, was sie da ausprobieren? Sie machen ja Reportagen und Dokus.
Ja, das schon, aber vielleicht halt die Personen, meine ich eher.
Ja, mag sein, dass die irgendwann beim ZDF arbeiten wollen, aber ich glaube, so weit denken da gar nicht alle, sondern die sind einfach froh, dass die jetzt aktuell einen journalistischen Job haben und wenn die dann irgendwann bei RTL arbeiten, so ungefähr, wäre denen das auch scheißegal. Oder, ne? Also halt, du bist ja dann irgendwann...
Ja, aber es ist, ne? Halt, ist halt trotzdem, denke ich, mehr als so eine Plattform, wo halt mehr unerfahrene Leute so ihre ersten Schritte wagen können.
Ne? Das auf jeden Fall, das ist ja auch klar. Das ist halt auch...
Ja, entsprechend ist es natürlich vorprogrammiert, dass die öfter auch irgendwelche Patzer dort haben in solchen. Oder halt ganz davon abgesehen muss man auch sagen, dass sich die Großen oft genug irgendwelche Beiträge leisten, die
dass nicht so toll sind. Die da auch relativ wenig Kontrolle halt haben. Und das heißt halt, naja, man sieht, dass das der Nachteil ist, wenn nicht nochmal ein zweites Paar Augen drüber guckt, sondern ne, sie das auch schneidet und so, ne? Dass man dann halt merkt, es hat auch Vorteile, wenn mehrere Leute da nochmal dann danach schauen, ob das wirklich so sinnvoll ist mit mehreren Perspektiven.
Ja,
Das halt, merkt man da halt. Andererseits kann man halt auch sehr zielgerichtet arbeiten. Und was ihr halt dann unterstellt wurde, war ja auch so, ja, du hattest vorher eine These und hast alles jetzt so zusammengeschnitten, damit es auf diese These passt, auch wenn es unrealistisch ist. So, also die These war, wer lange online streamt und so online-süchtig, bla bla bla, ganz schlimm. Und so ungefähr. Und dann, wenn man das alles darauf hinschneidet, und dann gab es da wohl im Nachhinein von dem einen, da war auch noch ein Jüngerer, der, ich weiß gar nicht mehr, wie alt der war, 16 oder so. Und dann hat der wohl ein Video danach gemacht, nachdem diese Doku so negativ viral gegangen ist. Und so, wo er dann angeblich, dieses Video gibt es inzwischen nicht mehr, ich habe es halt nicht gesehen, keine Ahnung, irgendwie rechte Sachen gesagt hat und so und ganz schlimm und gehatet und überhaupt und so, und das wurde dann, das hat sie dann auch nochmal angesprochen, dass das ja, weiß ich nicht, es, in so tief wollte ich da in die Materie nicht einsteigen, aber das war auf jeden Fall unglücklich, alles so generell.
Ja, das kann man wohl festhalten. Ja.
Genau, so. Dann natürlich noch einmal obligatorisch, hatte ich mir aufgeschrieben. Spring Break Tagesschau. Und dann gab es nämlich, ja, der war ja der Spring Break und da waren ja so viele, die ohne Corona-Regeln und so einfach sich darüber hinweggesetzt haben und normal Spring Break gemacht haben in Miami. Ich habe gehört von diesen ominösen partyfeiernden Jugendlichen. Alkoholkonsumenten.
Genau. Genau die.
Ja. Ja, ja. So. Und das Verrückte war ja erstens, dass die Zahl an Teilnehmern höher war als sonst ohne Corona. Das heißt, sie geht ja immer weiter hoch, weil das halt so ein Event ist, ne? Ist ja irgendwie klar, dann werden es immer mehr Leute von Jahr zu Jahr. Aber sie. Bei Corona hätte man erwartet, vielleicht sind es weniger mal wieder. Ne, hätte ja sein können. Nee. Trotzdem mehr. Das war ein richtiger Yikes. Und dann hat die Tagesschau so einen Post auf Instagram gemacht, wo halt so Interview-Schnipsel waren von Leuten, die da halt waren. Ne? Mhm. Und es war... Ach, es war schlimm. Und das Schlimmste waren eigentlich die Kommentare mal wieder. Ich möchte eigentlich zitieren, um die volle Dummheit dieser Menschen öffentlich zur Schau zu stellen, an den Pranger zu stellen. Exakt das, was man nicht möchte. Aber es war schon echt, also das war schon wieder echt.
Es hat schon einen Grund, warum die meisten Zeitungen
ja, das hatten wir
ihre Kommentarsektionen deaktiviert haben. Und Social Media ist halt, wo sich jetzt noch welche immer wieder befinden, weil dort man zum Teil entweder nicht deaktivieren kann oder sie noch nicht deaktiviert haben. Ich weiß eigentlich gar nicht, kann man auf Instagram Kommentare deaktivieren?
Ich glaube nicht.
Ich denke nämlich auch nicht.
Ja. So, wo haben wir das denn jetzt hier? Das ist ja schon dann ein Weilchen her. Ich hoffe, die haben es nicht gelöscht. Sonst wäre es uns ja...
sehr, sehr traurig. Verwehrt,
ja.
Wann war denn das? Ganze Entertainment dieser diese geballten, die, dieser geballten Intelligenz der, der gemeinen Nutzerschaft online.
Wann war denn das? Wann ist Spring Break? Das ist auf jeden Fall im März. So.
Habe ich neulich auf Twitter, gab es auch wieder lustige Trends.
Ja, meinen Namen gab es letztens auf Twitter als Trend.
Echt?
Ja, weil es irgend so ein, oh, was war das nochmal? Irgend süßes Tier in irgendeinem Zoo ist geboren worden und das haben die dann so genannt und dann war das Trending, glaube ich. Das war, glaube ich, die Geschichte dahinter.
Ich hatte nur gesehen,
ja. Ich glaube, ich habe den Post gefunden.
Moment. Okay.
Der meistgelikte Kommentar, gut, das ist wiederum ein bisschen witzig auch. USA gleich dritte Weltland mit Gucci-Gürtel.
Nee.
So. Und dann halt die üblichen, die schreiben natürliche Selektion und so. Nee. Ist ja wenigstens noch aus der richtigen, ne, Perspektive, dass die halt dumm sind und so.
Ja. Nee.
Ja, genau, dann wieder, kein Wunder, ist ja Florida.
Mhm. Mhm. Ach. Ja, ich weiß ja auch nicht.
Es war, ja, basically mal wieder ein großes Augenverdrehen.
Ja. Es erinnert mich so ein bisschen, weil neulich, was war das auf Twitter?
Moment, ich habe etwas gefunden, ein Highlight. Tut mir leid für die Unterbrechung. Zieht den Lockdown noch länger durch, genauso werden die deutschen Straßen bald aussehen.
Weil neulich auf Twitter ist getrendet, was war es? Merkel-Diktatur, glaube ich. Oder so.
Ja.
Und eine Hälfte davon, oder sagen wir nicht mal Hälfte, sagen wir ein Drittel, ein Viertel der Tweets waren natürlich die typischen Lockdown-Leute, von wegen, ja, bla, das ist ja die Merkel gehört hingerichtet und was weiß ich und dass die da den Lockdown machen und überhaupt und bla. Und klassischer Bullshit halt, den man sich dann so durchlesen muss. Und dann aber noch viel lustiger war, drei Viertel war Leute, weil war ja auch, an meinem Handy habe ich ja das ja auf Englisch geschalten und deswegen
nicht mehr auf Japanisch.
Aktuell auf Englisch, ja. zeigt mir Twitter, immer halt natürlich die englischen Tweets und so.
Mhm.
Und dann waren da total viele internationale Tweets, die sich darüber empört haben, wie die Deutschen das denn Diktatur nennen können, wenn es da draußen richtige Diktaturen gibt und so weiter und so fort. Das Lustige, was ich aber fand, ist, dass halt die Leute, die sich über diesen Hashtag beschwert haben, ungefähr, sagen wir mal, viermal so viel waren, wie die Leute, die diesen Hashtag eigentlich benutzen wollten. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass der Hashtag getrendet ist. Das war so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Weil jeder sich beschwert hat unter dem Hashtag, dass der Hashtag trendet, trendet der Hashtag.
Ja, das ist Menschheit in a nutshell.
Naja, und da hat es dann auch schon wieder gereicht.
Mhm.
Aber hey.
Wo ich auch wieder mit dem Kopf nur schütteln konnte, war ja diese ganze Ostersache mit den Corona-Regeln. Also wo dann ja in dieser Debatte, in dieser langen Nacht und so wieder so, und dann sollte ja Ostersamstag und Donnerstag sollten ja zu Ruhetagen erklärt werden. Also quasi zu feiertagsmäßigen Tagen, sprich da geht man, haben alle Läden zu und so, man ist nur zu Hause, geht nicht arbeiten, gar nichts. Und dann hat Merkel das ja wieder zurückgenommen und gesagt, ja, es war mein Fehler und ich habe eingesehen, dass, weil das ja so kurzfristig war, dass man das jetzt nicht umsetzen konnte und so, ne, aber so. Und wie direkt alle, ja, ne, man muss halt jetzt mal ganz allgemein sagen, ne, dass Merkel auch jetzt, ne, aber er hat viele gute Sachen gemacht, hat auch, ne, problematische Sachen gemacht und ist immer noch in der CDU, also das sehe ich auch nicht unbedingt nur als positiv an. Aber dass dann direkt wieder die ganzen Geier, also erstmal von der AfD, der eine Typ, der dann direkt, ja, sie müssen sich mal überlegen, ob sie die Vertrauensfrage stellen wollen und bla.
Oh Gott.
Direkt, nun alle, haben sie überhaupt noch das Rückhalt vom Parlament, verlieren sie die Kontrolle und bla 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 bla, direkt komplett Overkill und so, wo ich mir denke, wie dumm sind Menschen eigentlich?
Ja, ja, ist es so.
Wir leben im Jahr 2021, dass ein Politiker nicht mehr immer sagen muss, ich habe immer alles richtig gemacht, habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und so, das, wenn man das macht, sind das nämlich die Momente, wo in der Geschichte immer ganz viel schiefgelaufen ist, weil sie dann einfach irgendwas falsch gemacht haben und das dann nicht mehr zurückgenommen haben oder so und dann einfach das ewig so war, ja, oder sie ewig, ja, weitergetrieben haben, weil sie einfach nicht den Fehler eingestehen wollten oder halt, weil eben dann solche Reaktionen kommen, es sich nicht getraut haben. Das heißt, eigentlich, was sie gemacht hat, ja, war, ganz egal, worum es jetzt mal geht, war schon richtig und zeitgemäß, mal zu sagen, ja, das war vielleicht eine Scheißidee, so wirklich, hat es ja relativ direkt gesagt und, but let's move on. So, ja, und dann direkt, ja, alle wieder bla 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 und ihre eigene Agenda da auch durchdrücken, oh, es ist schlimm.
Es ist absolut schlimm, es ist wirklich schlimm und vor allem, wenn man sich, mittlerweile, das Schlimme ist ja, dass selbst die Aussagen von Politikern, dass sich nicht mehr viel unterscheiden vom restlichen Social-Media-Pöbel, den man da immer sich mit vereinleiben darf. Mhm. Und das Problem ist halt, also, oder man kann immer noch hoffen, die innere Hoffnung stirbt zuletzt, dass es natürlich nur ein kleiner, sehr lautstarker Teil ist, der sich da immer kundtut und dass die, ja, gut, breite, das halt, Masse
die AfD,
der Leute doch einfach gar nichts schreibt. Und es ist ja nicht nur immer die AfD tatsächlich. Die AfD ist ein großer Teil davon und diese ganzen hirnrissigen Leute, die dann da irgendwie da umgehen. Aber es ist natürlich im Generellen auch immer halt die extreme Opposition oder halt Leute, die, da muss ja nicht immer nur AfD sein, sondern kann auch generell Leute sein, die einfach Merkel nicht mögen oder CDU nicht mögen und so. Die dann aber trotzdem halt immer, ich meine, das dürfen sie ja, das ist ja kein Thema. Wie gesagt, CDU ist sicherlich bei weitem nicht die beste Wunschpartei, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber dann immer diese komischen Überreaktionen, die da hingestellt werden, die einfach sich so eines jeglichen Sinnes entbehren. Ich weiß nicht. Da verliert man immer so ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit, wenn man das Ganze liest und sich ansieht und denkt, nein, kommt schon, das kann doch nicht, muss doch nicht gleich so sein. Wo man, ja, bei Twitter im Generellen auch, ach, ich mach's fast gar nicht erst. Ja.
In dem Zusammenhang, ne, möchte ich nur noch mal sagen, dass die CDU, ja, wie alle Parteien, auch einen Jungteil hat, die Junge Union. Und sonst ist mir das alles zu doof, aber mein Bruder auf Instagram ja auch relativ viel so politischen Diskurs führt und kommentiert und so weiter. Und die wohl ein Plakat veröffentlicht haben, in dem sie auch gleich in zwei Fettnäpfchen getreten sind, wo sie nämlich zum einen quasi den ganzen Antisemitismus und Judenverfolgung und so weiter in der NS-Zeit quasi unabsichtlich quasi verharmlost haben und so negativ angespielt haben und gleichzeitig noch die Gender-Debatte negativ.
Oh nein.
So, sie haben nämlich geschrieben, oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich guck mal lieber, dass ich, ich gebe es jetzt mal schon mal wieder, aber guck mal lieber nochmal nach dem genauen Wortlaut, weil sonst, ne, nagelt man einen ja immer auf sowas fest. so. Ah, es ist leider nicht mehr da. Da muss ich es aus der Erinnerung machen, weil ich es ja gelöscht habe. So. Wenn der Stern zur Pflicht wird, hört die Freiheit auf oder so. Also okay. Der Stern, sie meinen den Stern bei Sternchen innen. Ja. Aber wir erinnern uns, damals wurden Menschen eines bestimmten Glaubens idiotischerweise dazu verpflichtet, sich einen Stern auf die Kleidung zu nähen, um öffentlich erkannt und gedemütigt und verfolgt zu werden. Ja. Sehr unglücklich, sage ich mal. Und dass das die CDU-Politiker von morgen sein könnten, naja, ich weiß nicht, ob das so gut auf die Partei, ne, also und die Zukunft, die sie vielleicht hat, aber gut, soll jeder selber überlegen. Ja, warum sind wir eigentlich so politisch geworden? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Gute Frage, ich habe es auch vergessen, tatsächlich. Ich glaube, es fing es nicht an mit den Öffentlich-Rechtlichen.
Probably.
Und
nee, mit den ganzen Kommentaren und so unter dem Florida Spring Break.
Ah, stimmt, ja.
Ja.
Klassisch.
Gesprächsdetektive.
Mm.
Oh, das ist ein guter Folgentitel.
Den Faden zurückverfolgt.
Gesprächsdetektive.
Ja. Yeah.
So. Okay. Gut, in Anbetracht der Zeit müssen wir vielleicht über den Bethesda Xbox Deal, wobei das eigentlich auch nicht so krass ist. Also ich wollte halt einmal nur sagen, dass das ja jetzt durch ist und so und dass ich das einfach krass finde, weil wie Microsoft immer einkauft.
Das stimmt, ja. Game Pass ist jetzt halt mal wieder ein, oder wieder mehr, müsste man sagen, ein noch besserer Deal geworden.
Ja.
Game Pass ist echt verdammt gut.
Ja, damn. Und Sony kommt halt einfach nicht hinterher. Also, was ja dann jetzt schon feststeht, das heißt ja immer, Microsoft, die haben keine Exclusives und so. Stimmt ja auch. Aber sie sind halt momentan die beste Third-Party-Konsole. Eigentlich, weil ne, sie haben halt den Game Pass. Wenn sie jetzt Bethesda haben und ja schon gesagt haben, dass doch einige Titel auch exklusiv auf Xbox und PC bleiben werden. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich trauen, halt sagen wir mal Elder Scrolls 6, den Move zu machen.
Das wäre halt schon hart.
Aber es wäre krass. Es wäre krass. Weil dann steht Sony erstmal so da, so. Ja, das wäre schlecht. Oder hier halt, wie heißt das andere, was. Bethesda, also sie haben ja ZeniMax gekauft, ne? Dazu gehört ja auch die Leute, die Wolfenstein gemacht haben, Machine, It Software und Doom und alles, Software. Ne? Ja. Aber Bethesda, also ne, die Skyrim und alle möglichen Leute, die machen auch noch, wie heißt das, Starfield, wo es nur diesen Teaser gibt, so irgendwas Weltraummäßiges und so, Skyrim im Weltraum. Das könnte ich mir jetzt schon noch eher vorstellen, dass das auf jeden Fall vielleicht exklusiv ist.
Ich meine, ich denke, also rein PR-mäßig wird es natürlich ein Mega-Hit sein für Microsoft. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich auf eigentlich, abgesehen jetzt vielleicht von Doom und den so ein paar It-Titeln, was eigentlich hauptsächlich Doom ist, was mir gerade einfällt, gar nicht auf so viel so scharf bin. Ich habe große Angst, was Elder Scrolls 6 angeht, weil ich glaube nicht...
Hallo, ich erinnere an... Oh, ich muss meinen lieben Erandur abholen.
Ich meine, ja, aber es ist...
Zur Erinnerung an alle Nicht-Kenner, er hat ein zweipartiges Let's Play von Skyrim Dragonborn DLC gemacht mit was bisher geschah.
Uff. Ja. Naja, es ist höchstwahrscheinlich nochmal eine gute Diskussion für sich selbst stehend. Ich weiß nicht, ob du es fast jetzt aufmachen möchtest.
Ja, also dieses ganze Bethesda hat Probleme wegen Fallout 76. Und so,
vor gar allem nicht so halt das. Auch. Ich habe im Generellen war halt einfach die ganze Reihe so ein bisschen immer more dumped down, also immer dümmer, nein, immer einfacher wird. Und vor allem halt, ich bin mir halt nicht sicher, ich traue ihnen nicht zu, dass sie sich was kampfsystemmäßig Kluges überlegen im nächsten Elder Scrolls. Was meines Erachtens somit der größte Schwachpunkt von Skyrim war und oder ist. Und der nächste Punkt ist ja, dass sie auch immer noch nicht Engine gewechselt haben. Das Elder Scrolls 6 wird ja immer noch, glaube ich, wie heißt die Creation Engine? Ich weiß es nicht. Die gleiche Engine sein wie auch Skyrim und Fallout 76. Und man hat ja gesehen, dass es halt einige Probleme gab. Und ich habe ein bisschen Angst, was den Titel angeht. Also ich werde mir den sicherlich gut vorbestellen, tue ich mir eh keine mehr, aber ich bin auch nicht mega gehypt aktuell.
Ja gut, man weiß ja auch noch gar nichts. Also da kann man ja gar klar, nicht gehypt sein. So.
Fair. Aber trotzdem, also ich werde das Ganze so ein bisschen mit der wie sagt man, mit der Argus-Augen betrachten? Nein.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja,
so mit der.
Ja, ich muss ja sagen, ja, Fallout 4 zum Beispiel wurde ja auch schon so, ha, nicht so gut wie Fallout 3 und so. Aber ich fand Fallout 4 schon auch echt gut. Ja, also ich weiß nicht, dass, wenn ich das irgendwie 80 Stunden oder so gespielt habe, dann muss man auch sagen, fair. Das ist dann halt trotzdem ziemlich geil gewesen. Und da waren schon einige sehr coole Momente drin und so.
Ja, ich meine, es ist ja kompletter Reinfall, wird es hoffentlich nicht werden. Nicht so wie Fallout 69. Aber
76, Mann.
Ich weiß, ist doch das Meme.
Ach so. Ah.
Ein Kumpel von mir letztes Mal 69, weil es so ein Meme-Game war am Ende. Egal, auf jeden Fall.
Wobei das inzwischen auch gar nicht mehr
so schlecht sein. Ja, habe ich auch gehört, dass sie da gut nachgelegt haben. Patches waren gut, ja,
und dieses, weißt du, Steel, Bla, Dawn, DLC, was kostenlos auch noch kam, das soll da wohl viel verändert haben. Egal, ja.
Ja, also so oder so bin ich insgesamt, aber das glaube ich auch schon tot gebetet, mehr gespannt auf das nächste von Obsidian.
Ja.
Ja.
Aber hast du überhaupt Dings gespielt, Outer Worlds?
Nein, tatsächlich nicht.
Ja, yeah, what are nicht. You waiting for?
Müsste ich mal machen. Ich habe aktuell im Generellen so meinen Backlog.
Den aber apropos Obsidian, die ja auch Microsoft gehören.
Ja.
Und da jetzt Bethesda Microsoft gehört und Obsidian ja das auch hochgelobte Fallout New Vegas gemacht hat.
Genau.
Das fand ich nämlich sehr lustig dann, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, dann war der Deal ja, es gab ja quasi zwei Phasen, also der Deal war, es wurde öffentlich, dass das gemacht wird und jetzt wurde es dann von allen Gerichten und bla, das ist ja dann immer ein Rattenschwanz, der an solchen Riesenmassen Deals dranhängt, so Übernahmen und so. Ja. Und jetzt ist halt wirklich alles durch. So. Und deswegen kamen jetzt auch die Spiele in den Game Pass und alles mögliche. Aber damals, als das schon klar war, dass das so sein wird und so und alle darüber gesprochen haben, so in der ersten Welle, da hat dann irgendeiner auch gefragt, so sinngemäß auf Twitter, heißt das, dass es jetzt vielleicht ein neues New Vegas geben könnte? Und der Obsidian-Twitter-Account hat dann darauf geantwortet mit diesem aus Strichen und Klammern gemachten Shrug-Emote, also diesem Schulterzucken. Und so, so von wegen, ja, könnte gut sein eigentlich, wenn wir mal so drüber nachdenken. Aber wir können natürlich nichts versprechen, wie immer. So, das fand ich dann halt eigentlich ganz sympathisch. Ja. Und generell, Obsidian ist ja nicht nur Fallout New Vegas, sondern hat auch Knights of the Old Republic 2 damals gemacht, KOTOR. Ja. Also, das finde ich faszinierend, dass die generell ein Studio sind, die immer so IPs von anderen fortsetzen. Aber das halt immer so gut gemacht haben, dass die dafür so extrem gelobt wurden. Außer jetzt halt Outer Worlds, weil das ist ja wirklich ihr eigenes Ding. Finde ich interessant. Gut. Das dazu. Jetzt ist es an der Zeit. Tell me. Shoot.
Okay. Okay, vielleicht erstmal Spoiler. Spoiler für jeden, der Blade Runner 2049 noch nicht gesehen hat, der sollte und sie nicht spoilern lassen möchte.
Der sollte jetzt vielleicht diesen geistig Film abschalten. Eh schauen.
Ja.
Und deine normale Meinung dazu haben, nämlich dass er gut ist.
Okay. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt komplett gehatet habe oder so. Ich fand ihn jetzt nicht mega schlecht, aber ich habe halt so eine, ich war vielleicht schon mal blöde Voraussetzung. Mit recht viel Anspruch reingegangen, weil ich halt von vielen gehört habe, der soll so gut sein und bla und wow. Mhm. Und ich habe ihn geschaut und natürlich, ich glaube, dass das die einfachste Angriffsfläche, die der Film bietet für die meisten Leute, ist, er ist sehr slow, sehr langsam, sehr slow-paced zum Teil. Es geht da, keine Ahnung, kann man halten von was man will, aber viele Leute, die halt da nicht so drin sind, die nicht so taugt und glaube ich fühlen sich da, dass der Flow von dem Film nicht so ganz stimmt und dass er halt den nicht taugt. Dazu kommt natürlich noch, dass er noch sehr lang ist, was dann natürlich auch nicht unbedingt diesen Leuten hilft. Mhm. Das war aber gar nicht so mein Kritikpunkt. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich hatte zwar schon einmal so den Moment, wo ich so geschaut habe, so, wie lange geht's denn jetzt noch? Aber insgesamt hat mich das jetzt nicht so gestört. Vom reinen Mood her und von den Bildern macht der Film ja vieles richtig. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, was das angeht. Was mich mehr gestört hat, persönlich an dem Film, war, dass er für mich von der Story her nicht so viel Sinn ergeben hat. Für mich kam es so vor, also bei vielen dieser Fraktionen, es gab also im Großen und Ganzen drei Fraktionen, nämlich einmal dieses Department, wo halt auch, mein Gott, ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen, Kay war es, oder? Kay. Mhm. Eben Teil von war. Das war einmal so eine Fraktion. Dann gab es natürlich die Replikanten, die da so im Untergrund agieren. Das war Fraktion 2. Und dann gab es wie hieß jetzt nicht Tyrell Corp, sondern die sie aufgekauft haben. Die andere halt, die neuen Replikatoren sozusagen, Replikanten, Replikatoren, keine Ahnung, Macht. Wo dann auch diese Frau da, diese Replikator-Frau da drin ist. Mhm. Okay. Und für mich, was ich nicht so ganz verstanden habe, die Replikatoren wollten Replikanten wollten Freiheit und die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, beziehungsweise sie haben ja ein Individuum gehabt, das es geschafft hat, sich fortzupflanzen. Right? Und das Gleiche wollte auch die Megacorp, also die Replikanten herstellt. Aber trotzdem waren sie irgendwie gegeneinander. Was ich insoweit noch verstehen kann, weil Megacorp-Megafirma sich natürlich wenig um die eigentlichen Replikanten schert, sondern mehr einfach, glaube ich, nur ihr Geld halt Profit, ihre
Marktstellung vorantreiben will. Aber wieso wollten die denn das überhaupt?
Sorry, was?
Wieso wollten die das denn überhaupt? Ich glaube nicht, dass das so war eigentlich.
Was nicht, aber der Typ, der Tyrell-Abklatsch, den ich auch sehr bad fand
übrigens. Jared Leto mit seinen blinden Augen.
Ja, aber hat mir nicht getaugt, muss ich sagen. Ich fand, der war so richtig schlecht auf Villain gemacht, persönlich. Also er hatte so ein paar so Momente, wo der so extra exzentrisch dann da irgendwie diesen...
Ja, aber das ist halt Jared Leto. ...die eine
Replikatorenfrau gekillt hat. Es ging mir gar nicht so um die Actor-Performance, sondern mehr so, wie der Charakter einfach gemacht wurde. Ich glaube nicht, dass der Actor so viel...
Das ist einfach er. Er ist ja auch, es gibt ja auch seinen Joker, der ist auch so mega exzentrisch. Noch.
Ja. Ich meine, ja, aber irgendwie, also keine Ahnung, ich fand den so ein bisschen zu over the top und er hat für mich nicht so, also sein Motiv war mir nicht so klar, warum er so komisch. Er hat so ein bisschen goofy gewirkt, in dem Sinne, dass wie als hätte man jetzt so einen klassischen, hey, denk dir mal einen crazy Villain aus, der so ein bisschen geistig krank ist und schon so ein bisschen so ins Fanatische übergeht. Und da hat er irgendwie so wie das Boilerplate gewirkt. Auf mich zumindest. Deswegen hat der mir persönlich nicht so getaugt. Aber der war ja sehr damit obsessed, also sehr damit befangen, die ganze Zeit dieses letzte Stück, dieses Rätsel zu knacken, das Tyrell ihm hinterlassen hat, nämlich wie er die Menschen komplett erstellen, also replizieren kann, komplett mit, dass sich die auch selbst fortpflanzen, seine Replikanten. So habe ich das zumindest, das war so, was meine Auffassung seines Motivs war. Gleichzeitig aber halt eben auch die Replikanten selbst, die ja irgendwie auch das Gleiche wollten. So kam es mir vor. Also zumindest war ja, es fing ja ganz am Anfang an.
Aber ist das nicht so, dass die das nicht wollten, sondern dass die nur obdukten wollten und wissen wollten, wer die Tochter ist?
Ja, aber ich glaube, um die dann halt so zu sezieren, auseinanderzunehmen und zu verstehen,
warum es funktioniert. Ja. Und die anderen wollten das, die Replikanten wollten das, um halt menschlicher zu werden.
Ja.
Ja, das aber, sind ja schon trotzdem, zwei ganz andere Gründe. Es ist ja nicht das Gleiche.
Ist nicht ganz, aber irgendwie trotzdem fand ich es so ein bisschen komisch, dass sie halt so komplett gegeneinander waren. Also es hat sich für mich nicht so hundertprozentig Sinn ergeben, weil sie im Großen und Ganzen das gleiche Endziel irgendwie verfolgt haben. So kam es mir zumindest vor.
Du aber, denkst ja, zu simpel. Sie sind zu dumped down mittlerweile. Sie müssen auch komplexe Motivationsgebilde zulassen. Ja.
Ja. Ja, ich meine, das war die eine Sache. Und okay, das verstehe ich ja. Okay, wenn man jetzt sagt, gut, das war ja noch so eins meiner kleineren Konflikte. Das größere Thema, was für mich dann kam, ist, dass ja, dann gab es ja eben halt diese Justice Department da, ich habe vergessen, wie das hieß, wo die natürlich, der ihre Argumentation war, wir müssen irgendwie das Gleichgewicht wahren, kein Plan, oder für Ordnung sorgen, und dafür darf es nicht ans Licht kommen, dass es tatsächlich einen Replikanten gibt, der sich fortgepflanzt hat, erfolgreich. Und deswegen muss alles vernichtet werden und wenn möglich auch alle Replikanten, die da irgendwas wissen und irgendwie damit drin hängen. Und so weit, so gut, das hat für mich in dem Fall Sinn ergeben und es war alles toll. Was mich aber sehr irritiert hat, ist, wie random dann diese Megacorp da mit drin verwickelt war. Die dann so plötzlich sich gedacht haben, so okay, wir verfolgen jetzt Kay. Aus welchem Grund genau? Also sie, im Großen und Ganzen, scheinbar haben sie ja ihre eigenen Nachforschungen angestellt und wussten ja irgendwie schon mehr als Kay. So kam es mir zumindest vor am Anfang des Films. Wie das Ganze, also was das halt war, und haben ja scheinbar schon ihre Fänge drinnen gehabt in diesem Department, weil am Ende ist die Frau ja auch einfach irgendwie reingelatscht und hat dort alle umgebracht und dann wieder raus. Und ich glaube sogar zwischendrin schon mal Informationen gestohlen, nämlich um genau zu sein, das Skelett von wie hieß sie jetzt aus Blade Runner? Rachel? Mhm. Rachel, mhm. Genau, von Rachel. Genau, und haben dann da irgendwie rein und dann haben sie aber trotzdem irgendwie Kay, der eigentlich gefühlt gar nichts wusste, verfolgt, wie er sein Research da anstellt. Wo ich mir gedacht habe, wieso machen sie es nicht gleich selbst? Irgendwie wissen sie mehr. Sie haben mehr, die werte Dame hat ja dann ihn sogar mal gerettet da, vor, wo er dann bei diesen Kinder-Ding war, um seine Erinnerungen da eben zu finden und dann da überrascht wurde von diesen ganzen Scavengern, wenn man so möchte, und sie dann da mit ihrem Space Satellite alle genugt hat. Wo ich mich dann aber so gefragt habe, so warum fährt sie nicht einfach da?
Ja, der Film spielt ja ganz offensichtlich damit, dass du als Zuschauer und die wahrscheinlich ja auch denken, dass er auf jeden Fall darin involviert ist und dass er womöglich sogar das Kind ist.
Ja.
So. Das heißt, wenn die jetzt denken, vielleicht führt er mich ja, was ja am Ende dann auch passiert, zu den Menschen, die darin wirklich verwickelt sind, auf jeden Fall. Oder den Replikanten, besser gesagt. Nämlich zu Deckard aus Teil 1, Harrison Ford. Und das passiert auch. Und dann abdukten sie ihn und dann fragen sie ihn aus.
Ja, an sich ja, aber gleichzeitig.
Ich meine, wenn du jetzt ein Unternehmen wärst und selbst wenn du was wüsstest, wenn du nicht weißt, wo Harrison Ford ist oder ne, der andere Teil. Ne? Und du denkst ja logischerweise auch, vielleicht ist das Kind ja dann auch bei Harrison Ford.
Ja, aber sie stellen doch die Replikanten her. Ah, wieso?
Hä?
Wieso wissen sie es nicht? Also ich meine, alles, was er weiß, sie wissen ja die komplette Produktionskette der Replikanten, dadurch, dass sie die Replikanten unter anderem auch Kay, ist ja ein neues Modell, hergestellt haben. Sie haben doch alle Informationen.
Hä? Aber das heißt doch trotzdem nicht, dass die wissen, wo Harrison Ford ist.
Ja, aber wieso weiß Kay mehr als sie?
Das sagt doch gar keine.
Ja, aber was für einen Sinn ergibt es dann für sie, einfach
random Kay zu beobachten? Das wollte ich doch gerade erklären.
Okay.
Weil sie doch denken, dass er trotzdem darin involviert ist, ja. Und wenn er daran involviert ist und den Aufenthaltsort von Harrison Ford kennt, was sie ja wahrscheinlich denken, führt er sie ja auch dahin. Und weil sie ja denken, dass da auch das Kind ist und das wollen sie ja letzten Endes haben.
Ja.
Also wieso sollten sie ihn nicht verfolgen? Wenn du das Unternehmen wärst, dann würdest du auch einfach, weil du ja eh an mehreren Strängen gleichzeitig ziehen kannst, ihn auch auf jeden Fall zur Sicherheit mal im Auge behalten.
An sich ja. Andererseits kommt es mir persönlich so vor, als dadurch, dass sie ja selbst die Ersteller der Replikanten sind, dass sie die ganzen Karten bereits in der Hand haben. Sie haben ja eigentlich bereits alle Informationen. Sie contracten ja sogar die Frau, die die Memories macht.
Ja, aber sie checken ja trotzdem nicht, dass, Spoiler, Spoiler, sie die Tochter ist.
Ja.
Ja.
Ja, aber es...
Dann haben sie ja nicht alle Informationen, weil der Preis ist, dieses Kind zu finden. Und wenn sie das nicht sehen, dann haben sie das Kind ja nicht. Ergo müssen sie weitersuchen, weil dann hätten sie ja... Wenn sie alle Infos hätten, dann würden sie einfach zu ihr gehen und sagen, kommen Sie mit. Und dann wäre der Film weg.
Aber im Laufe des Films sieht man ja die Ermittlungen von Kay und die waren jetzt nicht so komplex. Der Dude ist eigentlich nur rumgefahren von A nach B und kam mir zumindest so vor.
Hä?
Und das Einzige,
es kam mir so vor, als hätten für die Corporation waren es ja auch erstmal neue News, dass der überhaupt das Skelett von der Schwangeren gefunden hat und dass das dann überhaupt erst rauskam. So. Das war ja der Anfang des Films. Und das hat er ja auch nur durch Zufall gefunden, nicht weil er smart war, sondern weil er einfach da bei dem Baum nochmal nachgeguckt hat, so ungefähr, und alles gescannt hat.
Ja.
So. Die Dings sind ja auch erst auf den Plan gerufen worden, als er da bei denen investigated hat und da in diesem Archiv rumgeschnüffelt hat von der Corporation. Das heißt, da sind die dann erst involviert gewesen und haben da auch erst angefangen und nicht so einfach, weiß ich nicht, ich finde das ist krass, dass du das jetzt so, ja, die können ja einfach quasi einfach googeln und dann sind die ja da und dann wissen die ja alles.
Ja, im Großen und Ganzen schon. Also sie haben ja viel mehr Macht anscheinend. Als das Justice Department-Dingens da und viel mehr Manpower irgendwie auch. Und gleich, ich weiß nicht, also es kam mir irgendwie sehr komisch vor insgesamt. Ich weiß nicht. Wie die Verstrickungen dieser drei Factions aufgesetzt war, fand ich irgendwie ein bisschen weird insgesamt. Vor allem, weil es so eine komische On-Off-Beziehung war, gefühlt. Wo dann plötzlich dann kam sie wieder her und bla und dann war wieder still, dann wieder bla und wieder her und
vom Pacing
her haben wir irgendwie so. Und ja. Aber,
no.
Was?
No. Das ist, ich verstehe das alles nicht. Ich habe den jetzt vor längerem natürlich das letzte Mal gesehen, nicht so frisch. Aber dennoch, wenn ich mich zurückerinnere, ist das einfach alles nicht so. Wieso, wenn du jetzt gerade von was erfährst, was für dich neue News ist, wieso denkst du denn, dass die dann alles wissen? Harrison Ford ist ein alter Replikant, mit dem die nie was am Hut hatten da. Und der ist seit Ewigkeiten weg. Verschwunden. Der ist nach dem ersten Teil einfach mit der dann abgehauen. So. Und wenn die den die ganze Zeit vielleicht gesucht haben, was ja sein kann, ja, dann hatten die trotzdem jetzt die erste Lead erst zu Beginn des Films. Und die hat Kay gefunden. Und Kay wird beauftragt, da weiter zu forschen. Wieso solltest du dann sagen, nee, was der macht, brauchen wir gar nicht. Wir lassen den einfach mal in Ruhe und verlieren den aus den Augen. Das ist ja voll sinnlos.
Ja, das nicht, aber sie haben irgendwie, also was mich halt so verwirrt hat oder was ich komisch fand, ist, dass sie eigentlich viel mehr Mittel hätten, um das Gleiche, was Kay gemacht hat, deutlich schneller zu machen.
Ja, aber sie mussten ja erstmal, während Kay dann schon weitermacht, mussten sie ja erstmal dann das Dings holen, das Skelett beispielsweise. Und er ist ja dann schon einen Schritt weiter und deswegen verfolgen sie ihn ja auch.
Also das Skelett hat ja exakt null Clues gegeben, wenn ich mich zurückerinnere.
Ja, erstmal generell, was da los ist, dass sie schwanger war.
Ja. Ja, aber das wussten sie ja dann bereits, weil deswegen haben sie ja überhaupt das Skelett genommen, weil ihr ursprünglicher Gedanke war ja, dass sie im Skelett bereits die Info finden, die sie von Deckard haben wollten. Und dann haben sie das Skelett abduktet und haben dann gesehen, hey, ja, irgendwie hilft mir das nichts. Mist.
Ja, folgen wir mal dem, der gerade schon auf dem Weg ist.
Ja.
Klingt schlau.
keine Ahnung, ich fand's irgendwie ein bisschen komisch. Das war die eine Sache dann noch, also das war so gleich so mein größter Gripe an dem Ganzen. Und dann gab es noch so ein paar kleinere Dinge, wie zum Beispiel das Acting von dem Typ, der, also diesem Secretary-Kerl, der in dem, also wo er das erste Mal Kay in der Firma vorbeischaut und da reingeht und sich da anmeldet. Ich weiß nicht, ob ich zu viel Ansprüche habe oder
Glatzkopf? So. Also
es hat mega, ja. Es hat mega bad gewirkt, sein Acting.
Der sollte doch so voll obszön sein, so voll komisch.
Ja, aber es hat sich so ein bisschen so serviert, die Dialoge vorgetragen.
Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass ich immer mehr feststelle, dass du, wenn du jetzt den mit dem Original Blade Runner vergleichst, dass du generell da einige Sachen, wenn du die genauso nebeneinander halten würdest, auch nicht mögen würdest. Weiterhin, weil genauso kannst du sagen, dass das Acting von den ganzen Leuten, die da in diesem Haus hausen, von den Replikanten, die da um den einen sich versammeln, vor allem von dieser Frau, dass das auch komisch ist.
Es ist komisch, es ist ein komischer Charakter, definitiv, aber das Acting an sich finde ich nicht schlecht von dem, also deren Charakter. Ich fand halt einfach nur, also bei mir geht es mehr darum, bei dem Charakter von dem glatzköpfigen Kerl, weniger, dass jetzt sein Charakter komisch ist oder sich awkward verhält. Mir geht es mehr darum, dass einfach wieder den Dialog vorträgt, dass mir vorkommt, wie als hätte ich irgendein Schulspiel angesehen. Das, also auf mich hat das sehr, sehr so einfach so runtergelesen gewirkt, schon fast in gewisser Weise. Ich weiß nicht, müsste man vielleicht nochmal anschauen, aber ich, als ich den Film geschaut habe und ich habe es ja auch danach nochmal auf YouTube angesehen, fand ich irgendwie sehr weird, wie er seinen Dialog da vorgetragen hat. Ja, und es hat sich bei ihm habe ich es mir jetzt gemerkt, aber ich glaube, ich hatte es auch mal bei irgendeinem anderen nochmal irgendwo gesehen, wo ich es ja auch gedacht habe. Ha. So oder so fand ich das Ganze hin und her ein bisschen sehr convoluted, ist irgendwie so, keine Ahnung, hat am Ende für mich immer nicht so keinen, ich habe immer so den Sinn hinter den einzelnen Steps, den sie gemacht haben, zum Teil nicht ganz gesehen. Und auch das Reasoning der Einzelnen, also die Begründung von manchen Charakteren nicht ganz verstanden. Unter anderem auch von Deckard, aber das ist nochmal eine eigene Sache. Und eine Sache wollte ich noch ansprechen. Genau, zwar das Ende war auch irgendwie so. Also am Ende haben sie dann nicht das Kind gefunden, aber das war im Großen und Ganzen irgendwie so totgeweiht und hat sich auch selbst nicht weiter fortgepflanzt, beziehungsweise konnte gar nicht. Und somit ist das Ganze irgendwie in so eine Sackgasse verlaufen mit den Replikanten. Wo ich mir gedacht habe, so,
sie chillt halt einfach da.
Ja, aber sie ist todkrank. Sie hat kein Immunsystem.
Ja, und?
Das heißt, sie kann sich nie fortpflanzen. Das heißt, die ganze Sache ist ein Ende. Die Generation Replikant wird nicht
fortgeführt. Sie haben auf jeden Fall kein künstlerisches Verständnis für ein so krass gutes Ende. Was ist denn mit ihnen? Am Ende ist Kay da, stirbt, sitzt im Schnee vor der Tür. Ja.
Ja.
So. Und Deckard geht rein zu seiner Tochter, die er, by the way, das erste Mal wirklich sieht und so, ne, was auch krass ist. So. Und jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben den gezeugten Replikanten, menschlich, bla bla, den wir vorher immer als Menschen wahrgenommen haben, der da drin chillt, ja, in einer virtuellen Welt, Umwelt, nie real, draußen sitzt. Und draußen sitzt der Replikant, dem eine Schneeflocke auf den Handschuh fällt, stylisch schmilzt und der sich fragt, weil du dich ja auch die ganze Zeit gefragt hast, ob er nicht vielleicht doch ein Mensch ist. Ne, ja. Auch mit diesem Test, so, das war ja der ganze Film über.
Ja, ja.
Und dann er quasi sich denkt, was ist das jetzt eigentlich mit diesem Leben? Weil für ihn ist das alles einfach real. Und wieso ist er dann kein Mensch? Das ist mega smart. Das ist Halo 4 Level 30 mal so smart. Und es ist auch noch wieder ein Callback an Blade Runner 1, was es noch besser macht. Weil in Blade Runner 1 war am Ende dieses unglaublich krasse Zitat, wo der Replikant mit Deckard, der eigentlich quasi schon da nur noch liegt, oben auf dem Dach ist, es regnet mega krass und so, ne? Und wenn er dann stirbt, meinte er, ja, ne, all those moments will be lost in time, like tears in rain. Und deswegen, Regen, Schnee, es ist, alles macht Sinn. Ein geschlossener Kreis, ja, wo ich jetzt sicher nicht die perfekten Worte finde, um das darzustellen, aber schauen Sie sich mal Videos an, die das nochmal miteinander verknüpfen. Es ist perfekt. Yes, und deswegen sind Sie im Unrecht und sollten den Film nochmal gucken.
Ich weiß
so
ja nicht.
Geht's nicht. Allein, dass sie mit diesem, ja, Factions, als wäre das hier irgendwie, weiß ich nicht, Gears of War oder so. Das ist doch.
Ja, ich meine, es ist ja im Endeffekt. Es gibt ja einfach drei Parteien, die alle ein Ziel verfolgen. Wie in jedem anderen Film auch gibt es Parteien, die viele Ziele verfolgen. Daraus entsteht ein Interessenkonflikt zumeist und darüber handelt der Film.
Mhm. Gucken Sie sich besser nicht Dune an.
Ich bin tatsächlich am Überlegen.
Sie sind, glaube ich, nicht begeisterungsfähig für gute Science-Fiction.
Ich weiß nicht. Also für mich hat er nicht so getaugt insgesamt.
Wie man
vielleicht
schon
gemerkt hat.
Dieses geile, Katastrophe. Katastrophe. Er wurde von sehr vielen Menschen, ja, leider von zu wenig gesehen, aber von sehr vielen, weiß ich nicht, Menschen, die sich jeden Tag mit Filmen beschäftigen, zu den besten Filmen des letzten Jahrzehnts erkoren. Das hat sicherlich Gründe. Wollte ich auch nur noch mal so hinstellen, ja. Und wenn der Film so extreme Logiklücken hätte, dass das alles keinen Sinn macht, dann hätten die das ja bestimmt nicht gemacht. Weil die sind ja nicht alle so dumm, dass die das übersehen.
Nein, das nicht. Es sind nicht explizit Logiklücken. Ich meine, im Endeffekt, wie du ja selbst sagst,
sinnlose Motivationen oder wie auch immer.
Das ist eher mein Punkt, finde ich, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann. Für mich handeln die Charaktere nicht, wie sie handeln sollten. Oder wie ich sie in ihren Charakteren erwarte zu handeln, wenn das Sinn ergibt.
Mhm.
Ja.
Oh. Ja. Die Company weiß nicht alles. Das finde ich doof. Die sind nicht direkt bei dem Kind und der Film ist nach 5 Minuten vorbei. Das macht keinen Sinn.
Keine Ahnung, ich fand's komisch. Ich fand's auch komisch, dass sich die Frau da direkt drum kümmert. Dass die zum Teil nicht auch mehr Lakaien schickt oder so.
Und man muss nochmal erwähnen, wie unglaublich krass dieser Moment war, als sie dann Deckard gefangen genommen haben und dann da wieder in diesem gelben Wasserraum sitzen und ihn verhören und dann die neue Rachel-Version reinkommt und die Schauspielerin einfach exakt 1:1 so aussieht wie die Schauspielerin von Rachel von Blade Runner 1.
Oh dang, okay. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sie wäre CGI.
Ja, das habe ich auch eigentlich lange gedacht. Aber hier auf Wikipedia sehe ich die ganze Zeit, dass das zwei Schauspieler sind.
Oh, okay. Ja, nicht schlecht. Das war nämlich tatsächlich, also die hat wirklich, die haben sie sehr gut getroffen, was das angeht.
Oder so, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Aber so oder so, sieht extrem gut aus.
Ja.
Selbst wenn es jetzt doch CGI sein sollte. Ich war sehr geflasht.
Ja, ja.
Und ja, es ist einfach ein sehr künstlerischer Film. Wie Blade Runner 1 auch. Das ist ja das, was es so geil macht, weil du ja viel negative Erfahrungen gemacht hast mit solchen Sequels, vor allem wenn sie ein so weit oben stehendes Dings Franchise nochmal auspacken, was damals Kult war und so weiter und bla. Und das dann nach so vielen Jahren nochmal angehen und dass es geschafft wurde, das da true to its source material fortzuführen, finde ich immer noch Ich werde ihm mal ein paar Video-Essays, die sie sich dann eh nicht angucken, schicken. Und dann.
Hey, ich habe mir einige zum Teil angeschaut, die du mir geschickt hast. So ist nicht. Ja,
dann reden wir da beim nächsten Mal drüber, ne? Hausaufgabe! So.
Alright.
Gut. Dann schreibt ihm jetzt auf Twitter ganz viele Hass-Kommentare, dass er keine Ahnung von Filmen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Alright, dann noch Servus.
And all those moments will be lost in time, like tears in rain. Sehr poetisch. Tschüss.